EU-Freihandel versus Nachhaltigkeit, so waren Diskussionen sovend, ob Initiativ für Fairtrade Lützeburg auf dem Büro vom Europäischen Parlament zu Lützeburg überschrieben. Die Anleitung an der Podiumsdiskussion hat den österreichischen Autor Christian Felber gemacht. Hier als Autor von einer Dame der Bücher Gemeinwohlökonomie, neue Werte für die Wirtschaft oder auch ethischer Welthandel. Hier nach ein Autodidakt an einem gewissen Sinn. Nathalie Bender konnte sich mit Christian Felber, den noch Tänzer ist, 400 Diskussionen erhalten. Nicht nur über alternative Ökonomie, sondern auch über eine ungewöhnliche Manier zu denken. Anzulieben.
Christian Felber, Sie sind nach Luxemburg gekommen, weil Sie heute Abend auch einen Vortrag halten werden im Cercle City. Es ist eine Pressekonferenz vorgesehen gewesen, die jetzt ausfällt. Was hätten Sie denn gerne der Presse mit auf den Weg gegeben?
Ja, die Pressekonferenz ist verschoben worden aufgrund einer Bombenentschärfung in Berlin. Ich hätte gerne der Presse auf den Weg gegeben, dass Freihandel und Protektionismus zwei entgegengesetzte Extrempositionen sind, obwohl Freihandel so schön klingt. Aber er will die Grenzen genauso kompromisslos und rücksichtslos aufreißen, wie der Protektionismus sie schließen will. Und beide haben die eigentlichen Ziele gar nicht im Blick, nämlich die Menschenrechte, den Klimaschutz, die gerechte Verteilung und den sozialen Zusammenhalt. Und das müssten die Ziele einer intelligenten und ethischen Handelsordnung sein. Und der Handel ist nur ein Mittel. Wenn er uns diesen Ziel näher bringt, dann ist er willkommen und dann dürfen wir uns öffnen. Und wenn er aber diese Ziele gefährdet, dann dürfen wir uns auch schützen. Auch der Schutz ist nur ein Mittel. Und dieser eigentlich sehr einleuchtende, moderate Mittelweg, der ist nicht mal Thema. Und wir halten uns eben mit dieser Bipolarität und mit den extremen Grenzen immer weiter zu oder Grenzen immer weiter auf.
Weswegen tun wir das denn? Das schadet ja eigentlich allen im Endeffekt.
Ja, da gibt es eine schöne Analogie zur Wirtschaftsordnung, weil die gegenwärtige Handelsordnung oder eben Wirtschaftsordnung bestimmten Interessensgruppen nützt. Und die haben deshalb ein Interesse daran, dass eine dazu passende Erzählung, wir könnten sie auch Ideologie nennen, diese Extremvariante schützt. Im Falle der Wirtschaftsordnung ist es jetzt der Kapitalismus, von dem behauptet wird, die einzige Alternative sei der Sozialismus. Und das sind auch zwei Extrempositionen, die wir gleichermaßen ablehnen. Aber das, was in der Mitte als dritte Möglichkeit auch noch möglich wäre, nämlich eine echte Ökonomie oder eine echte Ökonomie, wie sie Aristoteles definiert hat, mit dem guten Leben für alle als Ziel. Und er hat gesagt, der Kapitalismus ist das Gegenteil einer Ökonomie. Und wenn das gute Leben für alle oder das Gemeinwohl das Ziel der Wirtschaftsordnung tatsächlich ist, dann muss man eben auch ein Gemeinwohlprodukt ersinnen, entwickeln und auch messen statt dem Bruttoinlandsprodukt, das ja nur finanzielle Kennzahlen beinhaltet. Unternehmen müssen neben ihrer Finanzbilanz auch eine Gemeinwohlbilanz machen und sogar Investitionen werden darauf geprüft, ob sie die Umwelt schädigen oder schützen, ob sie die Verteilung gerechter machen und die Demokratie stärken. Und nur wenn sie keine Grundwerte verletzen, dann dürfen Investitionen getätigt werden in einer echten Ökonomie. Im Unterschied zum Kapitalismus, da werden grundsätzlich alle Investitionen erlaubt, die sich finanziell rentieren. Und das ist eigentlich eine Extremposition. Und beim Handel ist es genau gleich. Es wird das, was eigentlich ein Zwangshandel ist. Und wenn wir ihn so bezeichnen würden, den Freihandel, dann klänge er ja genau gleich unattraktiv wie der Protektionismus. Also das Erste, was wir machen müssen, ist etwas, was eigentlich sehr unattraktiv ist für die große Mehrheit, sehr positiv bezeichnen. Wir verknüpfen einfach mit dem Freiheitsbegriff und benennen das Ganze Freihandel. Und dann gibt es auch in der Wissenschaft erstaunlicherweise einen Konsens, dass Freihandel im Sinne von je mehr Handel, desto besser tatsächlich den Menschen nützt, obwohl die Daten etwas anderes sagen. Nämlich zum einen machen wir mit immer mehr Handel die Umwelt kaputt, wir heizen das Weltklima auf, die Verteilung wird ungerechter, der soziale Zusammenhalt zerreißt, die Menschenrechte sind in Gefahr. Aber selbst, und das ist das Erstaunlichste überhaupt, zeigen Langfriststudien, dass mit wachsendem Welthandel, also ein höherer Anteil des Welthandels an der Weltwirtschaftsleistung, das Wachstum der Weltwirtschaft immer langsamer wird, nämlich über die letzten 50 Jahre. Da gibt es eine sehr klare Datenbasis. Und das hindert uns aber nicht daran, den Freihandel weiterhin als alternativlos zu betrachten. Und genau analog zum gesamten Wirtschaftssystem wäre eben die Alternative zum Grenzen immer weiter aufreißen ohne Rücksicht auf die eigentlichen Ziele oder die Grenzen immer weiter schließen, zu fragen, was sind denn die Ziele? Und wenn die Ziele die Menschenrechte und der Klimaschutz und die gerechte Verteilung sind, dann wäre eben eine Handelsordnung, die diesen Zielen dient, eine Alternative in der Mitte. Und die muss man auch zuerst einmal erzählen. Und ich glaube, wenn die Erzählung in der Öffentlichkeit und in der Bevölkerung ankommt, dann haben wir die Möglichkeit, dass wir eines Tages genauso selbstverständlich uns für ethischen Handel interessieren und ihn hoffentlich auch praktizieren, wie wir es heute mit dem Freihandel tun.
Diese Narrative, die haben Sie, würde ich mal so behaupten, mit angestoßen mit Ihrem Werk Gemeinwohlökonomie. Das haben Sie in die Welt gesetzt und waren vielleicht selber erstaunt über den Weg, den dieser Begriff und dieses Buch und diese Ansicht genommen hat?
Einerseits waren wir schon ein bisschen erstaunt, weil wir anfangs selbst noch damit ein bisschen ironisch gespielt haben, dass Gemeinwohlökonomie ja ein Widerspruch in sich selbst ist. Das sehen wir heute ganz anders. Also auch wir haben da tiefere Erkenntnisse und Einsichten gewonnen. Eben dass Aristoteles die ursprüngliche Ökonomie als Gemeinwohlökonomie bereits verstanden hat. Andererseits hatten wir schon eine sehr tiefe, wenn auch leise Euphorie, da wirklich den des Pudels Kern getroffen und gefunden zu haben und dass es jetzt wieder zusammenpasst, dass wir jetzt auch in der Wirtschaft wieder Menschen und menschlich sein dürfen und dass die Werte, die im Wirtschaftssystem gelten und regieren, nicht andere oder gegensätzliche sind, wie die, die sonst in allen anderen Lebensbereichen von uns zumindest angestrebt werden, von Empathie und Vertrauen und Kooperation und Teilen, bis eben Solidarität und Menschenwürde, sondern dass das dieselben Werte sein dürfen. Darauf baut ja die Gemeinwohlökonomie auf. Es besteht kein Wertwiderspruch zwischen Wirtschaft und dem Rest des Lebens, sondern im Gegenteil, die Werte, die unsere Leben grundsätzlich zugrunde liegen und die leiten, die müssen auch in der Wirtschaft gelten.
Das ist sehr schwierig umzusetzen, weil die andere Art und Weise, Wirtschaft zu betreiben, sehr viel gängiger und auch wahrscheinlich präsenter in jedermanns Kopf ist, weil man das halt so gewohnt ist.
Ja, und weil schon die Wirtschaftswissenschaft hier sich kollektiv verirrt hat und das, was als Ökonomia einst gemeint war, in ihr Gegenteil nach Aristoteles, in die Krematistike, das ist im Altgriechischen die Kunst des Gelderwerbens und Geld sich zum Ziel setzen und reich werdens. Aber es ist das Gegenteil von einer echten Ökonomie. Und man erkennt die Krematistik, heute sagen wir Kapitalismus dazu, dass wir unseren wirtschaftlichen Erfolg primär an finanziellen Kennzahlen messen, eben an der Finanzrendite für Investitionen, an der Finanzbilanz für Unternehmen und am Bruttoinlandsprodukt, das ebenso ein monetäres Aggregat ist für Volkswirtschaften. Das ist die Verkehrung einer echten Ökonomie, deren Erfüllung wir in der Generation des Gemeinwohls messen müssten, wenn wir Erfolg wie überall sonst auch an der Zielerreichung messen. Und das ist auch die Innovation. Wir sind nach wie vor in einer Marktwirtschaft. Es gibt nach wie vor private Unternehmen, auch Privateigentum. Es darf auch Ungleichheit geben, aber nicht in diesem exzessiven Ausmaß. Und der entscheidende Unterschied ist, die wirtschaftlichen Aktivitäten sind grundsätzlich auf das Gemeinwohl ausgerichtet, dass wir mit einer Gemeinwohlprüfung, mit einer Gemeinwohlbilanz und für die Volkswirtschaft mit dem Gemeinwohlprodukt messen, in einem Schritt 1 und im Schritt 2 dann auch die höheren Leistungen für das Gemeinwohl, die heute unrentabler sind und einen Wettbewerbsnachteil haben, weil je fairer ich bezahle und je mehr Rücksicht ich nehme, sozial und ökologische, desto höhere Kosten habe ich, desto höhere Preise habe ich, einen desto größeren Wettbewerbsnachteil habe ich. Das ist ja die furchtbare Wirkung kapitalistischer Märkte. Und in der Gemeinwohlökonomie würden wir aber die Ergebnisse der Gemeinwohlbilanzen und Prüfungen an positive Anreize knüpfen. Die Unternehmen zahlen dann weniger Steuern oder dürfen freier handeln. Das ist die Verknüpfung zum ethischen Welthandel. Erhalten Vorrang im öffentlichen Einkauf und erhalten günstigere Finanzierung auf den gemeinwohlorientierten Finanzmärkten. Und so rücken wir die heutige Perversion der Märkte, dass sich Dumpingaktivitäten und das Verletzen unserer Grundwerte lohnt und rendiert, zurecht und belohnen diejenigen, die die gesellschaftlichen Grundwerte erfüllen.
Könnten Sie ein oder vielleicht ein paar Beispiele nennen, wo vielleicht im Laufe der Menschheit sogar Gemeinwohlökonomie funktioniert hat?
gemeinwohlorientierte Wirtschaftsaktivitäten hat es immer und überall gegeben. Zuletzt traf ich in Kolumbien Ureinwohnerinnen, die gesagt haben, ja, das ist ja nett und lustig, Christian, was du uns hier erzählst, aber wir kennen nichts anderes. Wir kennen nur Gemeinwohlökonomie. Es gab immer Formen des Gemeinschaftseigentums als ein Beispiel. Es gab immer das Schenken. Wenn man die Wirtschaft als die Befriedigung menschlicher Grundbedürfnisse definiert, dann gibt es in der gesamten Menschheitsgeschichte eine ganze Reihe von Grundbedürfnissen, die nicht auf Rechnung befriedigt werden. Das beginnt mit dem Gebären und mit dem Ausschenken unter Anführungsstrichen der Muttermilch, über die Betreuung von Kindern, Kranken und älteren Menschen, die sogenannte Care-Economy, aber auch jedes Geschenk. Wenn ich dir ein Glas Honig schenke oder wenn ich dir ein Betriebssystem schenke, zum Beispiel Linux, ja, dann ist das Geschenkökonomie und das ist nicht Kapitalismus, das ist nicht einmal Marktwirtschaft, weil das hat gar keinen Preis und das koexistiert und hat immer koexistiert neben den marktförmigen und kapitalistischen Formen des Wirtschaftens.
Was hat Sie denn dazu bewegt, sich in diesem Maße mit Wirtschaft, Ökonomie, den Extremen davon und der möglichen Alternative zu beschäftigen? Es gibt ja meistens einen springenden Punkt im Laufe eines Menschenlebens, der einen zu etwas bringt. Sie haben auch einen sehr ungewöhnlichen Lebenslauf eigentlich. Sie sind ja eigentlich jetzt nicht der klassische Ökonomist gewesen.
Nö, ich habe mir damals mit 17 Jahren überlegt, soll ich Wirtschaft studieren? Und das, was dort als Wirtschaftswissenschaft gelehrt wurde, das hat mich überhaupt nicht angezogen. Ich wollte immer das Ganze. Universalwissenschaft wäre mein Idealstudium gewesen. Das gibt es leider nicht, weil auch, ja, vielleicht gab es das noch bei Humboldt oder bei Galileo. Aber die Universitäten heißen zwar so, kommt von Universum, man heißt eine Verszeile und eine Wissenschaft. Aber sie bieten eigentlich nur Splitter vom Ganzen an und sind deshalb eigentlich Multiversitäten heute. Und ich habe mich dann halt autodidaktisch so ganzheitlich wie möglich gebildet. Und ich hatte immer eine sehr tiefe Sorge um den Planeten und eine sehr tiefe Verbindung zur Natur. Und in der Ökologie und im Umweltschutz wurden wir dann plötzlich mit ökonomischen Argumenten konfrontiert, dass das ineffizient sei und die Wettbewerbsfähigkeit gefährde und die wirtschaftliche Freiheit einschränken würde, wenn wir jetzt den Regenwald schützen wollten. Und so habe ich mich dann eben mit diesen sehr merkwürdigen ökonomischen Argumenten und Werten befasst und bei der Analyse der Werte, auf denen das heutige ökonomische Denken und auch die weltwirtschaftliche Praxis aufbaut, habe ich entdeckt, dass hier eine Zweckmittelverkehrung passiert ist. Nämlich, dass die eigentlichen Werte von der Menschenwürde bis zum Gemeinwohl untergeordnet werden unter die wirtschaftlichen Mittel, wie eben das Kapital oder wie eben den Handel oder wie eben eine grenzüberschreitende Investition zum Beispiel.
Sie haben auch Sprachen studiert und kann es sein, dass sehr viel von dem, was Sie argumentativ widerlegen, zum Beispiel auch vom Sprachwissenschaftlichen herkommt, dass Sie die Wörter sehr genau analysieren, schauen, wo kommen die her, was heißen die eigentlich ursprünglich, was hat man daraus verkehrt vielleicht?
Das hat mir ungemein geholfen und ich glaube, das ist sogar die Grundlage, dass ich die Wirtschaftswissenschaft heute entkleiden kann, gewisserweise. Und das sind so ganz einfache und schöne Etymologien, wie zum Beispiel eine Company, die kommt von Cum und Pane und heißt miteinander Brot brechen. Das heißt, das ist eine solidarische Organisation. Und sogar die Competition, wo wir heute glauben, das ist gegeneinander und wer ist besser, bedeutet das exakte Gegenteil. Das heißt, gemeinsam suchen auf Lateinisch. Und so stelle ich mir eine gemeinwohlorientierte Marktwirtschaft vor, dass solidarische Organisationen miteinander kooperieren und auf diese Weise das größtmögliche Wohl aller schaffen. Erst dann ist es eine freie Marktwirtschaft, weil dabei gleichzeitig die Menschenrechte und die Menschenwürde und alle anderen Grundwerte geschützt werden können. Wenn man aber so gebrainwashed und so gemainstreamed ist von diesem heutigen wirtschaftswissenschaftlichen Orthodoxie, dann kommt man überhaupt nicht auf die Idee, dass Kooperation etwas Positives sein könnte. Und man hat überhaupt keinen Blick dafür, was das Gemeinwohl sein könnte, weil man ja lernt, dass Geiz geil ist. Und da hilft dann natürlich ungemein, wenn man die Begriffe auf ihren Ursprung zurückverfolgen kann und Das war ja für mich auch eine regelrechte Offenbarung, als ich dann entdeckt habe, dass Ökonomie das Gegenteil von Kapitalismus ist. Weil die bisherige Erzählung war, das Gegenteil von Kapitalismus ist Sozialismus und den wollen wir ja noch weniger. Und das stimmt auch. Aber dabei wird eben übersehen, dass es noch ein zweites Gegenteil ist, was genau in der Mitte zwischen Kapitalismus und Sozialismus liegt. Und das ist eben die Ökonomie, die von Beginn an eigentlich als eine Gemeinwohlökonomie gedacht war.
Sie haben diverse Bücher zum Thema auch oder zu verschiedenen Themen dann auch rausgebracht. Vieles geht auf die Geldwirtschaft zurück. Eins zum Beispiel steht auch da, Geld, die neuen Spielregeln, dann aber auch das vom ethischen Handel. Darauf wollte ich zu sprechen kommen. Ethischer Handel steht für meinen Begriff im Gegensatz zu dem, was momentan weltweit an Wirtschaftsdiskussionen geführt wird, obwohl ich kein Spezialist in diesem Bereich bin. Aber ich glaube, es wird sehr vieles auch mit Worten gehandelt, die der Normalbürger überhaupt nicht verstehen und nicht nachvollziehen kann. Also kann er vielleicht auch keine große Diskussion darüber mitverfolgen und sich deswegen auch nicht dagegen wehren.
Auch das trifft für die gesamte Wirtschaftswissenschaft zu. Die flüchtet sich in mathematische Modelle, die selbst Akademikerinnen größtenteils nicht verstehen. Und das darf aber nicht sein, weil die Wirtschaft geht uns alle an, die betrifft uns alle. Und die Wissenschaft über die Wirtschaft muss verständlich sein. Und ich versuche eben, die Alternativen verständlich aufzubereiten. Und zum Beispiel, indem ich sage, was ist einklagbar in der Handelsordnung? Und einklagbar sein sollten die Menschenrechte und der Schutz des Weltklimas und eine gerechte Verteilung. Handel ist auch was Schönes, aber nicht so ganz wichtig. Der muss untergeordnet sein. Oder ich sage, was ist ein echter Freihandel? Ein echter Freihandel ist für mich, dass jedes Land die völlige Freiheit hat, seine Grenzen so weit zu öffnen, wie es will. Das wäre für mich Freihandel. Heute werden ja die Länder gezwungen, sich zu öffnen. Sie müssen sich öffnen und das Einzige, was einklagbar ist, ist die Öffnung ihrer Grenzen, selbst wenn ihnen das schadet. Und deshalb ist ja das eigentlich Zwangshandel und kein freier Handel, weil sie eben nicht die freie Wahl haben. Und da braucht es eben nicht nur die heute orthodoxe wirtschaftswissenschaftliche Brille, um das zu durchschauen und zu hinterfragen, sondern da braucht es eine ganzheitliche Ausbildung. Und das war halt das Glück, das mir widerfahren ist, dass ich mich autodidaktisch zwar, aber doch ganzheitlich gebildet habe und aus dieser Perspektive jetzt da auch diese Extremismen des Kapitalismus statt einer Gemeinwohlökonomie oder des vermeintlichen Freihandels anstelle einer ethischen Welthandelsordnung erkennen und dagegen Alternativen vorschlagen kann.
Wird Ihnen bisweilen utopistisches Denken vorgeworfen?
Natürlich, und das muss auch so sein, weil das, was ich heute vorschlage, das gibt es ja erst in Ansätzen oder in einigen Regionen und ist deshalb ein Ort, an dem wir alle gemeinsam noch nicht sind. Das ist die wörtliche Bedeutung von Utopos, also ein Ort, den es heute noch nicht gibt, aber morgen könnte es ihn schon geben. Also die Zukunft ist per Definition eine Utopie. Und heute schlage ich etwas vor, was morgen bereits Realität sein kann. Das heißt, die Utopie ist immer das Stadium, in dem wir mal eine neue Erzählung beginnen, eine neue Idee gebären, aber morgen kann sie dann schon die Realität sein.
Hatten Sie schon Gespräche zum Beispiel mit EU-Parlamentariern über ihre Idee von Ökonomie und was waren die Reaktionen darauf?
Ja, hatte ich. Also es gibt sogar vom Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss, der ein offizielles Organ der EU ist, eine Stellungnahme zur Gemeinwohlökonomie und auch einschließlich ethischer Welthandel, die aus eigener Initiative verfasst hat. Und in einem neunmonatigen Prozess wird die dann durchdiskutiert und durchgeknetet und die wurde dann am Ende mit 86% Stimmenmehrheit angenommen, mit der Empfehlung an die Europäische Kommission, sie möge Initiative ergreifen, um die Gemeinwohlökonomie mit ethischem Welthandel in den Rechtsrahmen der EU und ihrer Mitgliedstaaten zu integrieren. Die Resonanz im Europaparlament ist noch sehr schwach, aber unter anderem deshalb bin ich auch hier in Luxemburg, um weitere Vertreterinnen des Europäischen Parlaments zunächst einmal zu informieren. Und wenn wir den bisherigen Weg in 8 Jahren Gemeinwohlökonomie betrachten, dann sehen wir, dass über alle Parteigrenzen hinweg an der Basis der Politik jetzt auch Begeisterung herrscht. Wir haben Gemeinwohlgemeinden mit den unterschiedlichsten politischen Couleurs. Jetzt haben die ersten Landesregierungen die ersten Gesetze beschlossen. Und ich denke, es ist eine Frage der Zeit, bis wir dann eben auch in den Parlamenten und im Europäischen Parlament Gehör finden.
Es gibt sogar schon einen Lehrstuhl für Gemeinwohlökonomie.
In Valencia. Das ist ein bisschen das Zufallsprinzip oder die Emergenz. Die Idee verbreitet sich international und irgendwo sind die Rahmenbedingungen am günstigsten und dort entsteht dann die erste Gemeinwohlbilanz, der erste Gemeinwohlökonomie-Lehrstuhl oder die erste Gemeinwohlstadt. Es haben mehrere Kommunen, da gibt es mehrere Dutzend, die schon Gemeinwohlgemeinden sind. Und es haben schon mehrere Städte Maßnahmen ergriffen, wie Stuttgart, Mannheim oder Barcelona. In Barcelona wurde ein Stadtteil mit 170.000 Einwohnerinnen gemeinwohlbilanziert. Und das war noch nicht alles. Die laden jetzt da die private Wirtschaft ein, die privaten Unternehmen, eine Gemeinwohlbilanz zu erstellen und setzen dafür öffentliche Anreize.
As I look at this world, you know I'm beginning to see that this is not the world that God intended it to be. Oh, no, 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 no. That's why you hear me say, now, I got to find a new world where the people understand how to treat one another throughout their land. Yeah, oh, yeah, yeah, yeah. Everybody pack up and go with me. Now, I got to find a new
Ihnen am Herzen für diese Konferenz heute Abend, EU-Freihandel versus Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist auch eines dieser Worte, das in meinen Augen schon etwas von seinem Sinn verloren hat. Es wird immer wieder und immer wieder in sehr vielen Bereichen genutzt und nachher heißt es eigentlich nicht mehr genau das, was es heißen sollte. Was wollen Sie heute Abend den Leuten, die Ihnen zuhören werden, mit auf den Weg geben? Was soll der Zuhörer mit nach Hause tragen?
Also ich habe drei große Visionen. Die erste ist frei denken und kritisch denken, zu hinterfragen, dass was heute Status quo und Standard ist, eben Kapitalismus, Freihandel oder rein repräsentative Demokratie. Und dass er sich mit den Angeboten, die ich machen werde, nämlich Gemeinwohlökonomie, ethischer Welthandel und souveräne Demokratie, als großen Alternativen beschäftigen und dass sie erkennen, welche die ersten kleinen und machbaren Schritte sein können. Das ist zum Beispiel eine weitere Gemeinwohlbilanz in einem luxemburgischen Unternehmen. Das kann eine Gemeinwohlgemeinde sein. Ich glaube, es gibt noch keine in Luxemburg. Oder es kann ein demokratischer Handelskonvent sein. Den kann auch eine Schule machen, den kann auch ein Verein machen, den kann eine Partei machen, eine Kammer oder auch das luxemburgische Parlament. Ein großes Problem heute ist, dass die Menschen sich von der Politik abwenden oder nur noch Frustakte setzen, wie Trump oder Brexit oder neue Parteien, die nicht dem Gemeinwohl dienen. Und der demokratische Handelskonvent, den gibt es auch als demokratischen Wirtschafts- und Geldkonvent, der kann als ein Beteiligungsinstrument Menschen wieder für Politik interessieren, indem Grundsatzfragen und Grundwerte diskutiert werden und dann in mehreren Alternativen abgestimmt werden. Damit wird auch vermieden, dass ein Vorschlag polarisiert und dann müssen alle dafür oder dagegen sein. Das ist eine Gewohnheit der Demokratie und des einfachen Mehrheitsprinzips. Und wenn wir aber systemisch konsensieren, dann wären wir empathischer, weil wir müssen dann alle in den Blick nehmen, sonst hat unser Lösungsvorschlag keine Chance, weil es gewinnt der Vorschlag von allen Vorschlägen, der den geringsten Widerstand bei den Abstimmenden auslöst. Und das ist ein Instrument, was sich gleichermaßen für die hohe europäische Politik und sogar die Weltpolitik eignet, wie bereits für die Grundschule. Also das ist vielleicht meine letzte Vision, dass dieses systemische Konsensieren in der Demokratie schon in den luxemburgischen Grundschulen gespielt und dadurch spielerisch gelernt wird.
Die nächstliegende Frage von Schulmeistern und Lehrerinnen wäre dann, gibt es denn dazu didaktisches Material?
Das gibt es. Also systemisch konsensieren ist ein mittlerweile weit verbreitetes Instrument wie gewaltfreie Kommunikation oder wie die Gemeinwohlbilanz. Die kann man sich alle grundsätzlich selbst erlernen. Oder man kann sich auch an die jeweiligen Quellen wenden. In diesem Fall wäre das die Gemeinwohlökonomie in Luxemburg. Und im Falle des systemischen Konsensierens gibt es da eine andere Quelle. Das haben nicht wir erfunden. Und da gibt es auch Bücher und auch Seminare. Oder man lernt spielerisch mit der Gemeinwohlökonomie. Und vielleicht heute Abend werde ich sogar eines dieser Spiele machen. Dann kann das niederschwellig auch in die Schulen Eingang finden.
Das Gemeinwohlökonomie-Buch haben Sie erweitert und neu herausgeben lassen. Was ist die Erweiterung?
Das ist eine ganze Reihe von der Taschenbuchausgabe, die es jetzt seit knapp einem Jahr gibt. Zum einen ist der Umsetzungsprozess in 8 Jahren von einem kleinen Spross in Österreich auf heute Aktivitäten in 30 Staaten. Und wir haben im September den Internationalen Verband der Gemeinwohlökonomie gegründet, in einer gemeinsamen Anstrengung von 9 Landesfördervereinen. Und 500 Unternehmen haben eine Gemeinwohlbilanz erstellt in allen Branchen. Immer mehr Kommunen schließen sich an und auch Bildungseinrichtungen und Universitäten. Das heißt, dieser praktische Umsetzungsprozess ist beschrieben worden. Dann habe ich wissenschaftliche Quellen recherchiert. Am Anfang war das bewusst ein sehr schlankes Büchlein, damit möglichst viele, es war gar nicht meine Idee, sondern ich habe da mit Unternehmen zusammengearbeitet, die auf ein voriges Buch angesprungen sind und gesagt haben, mit dem hast du ins Schwarze getroffen, das war Neue Werte für die Wirtschaft. Das hatte aber 350 Seiten und sie haben gesagt, maximal 150 darf es haben, sonst liest das kein Mensch. Und diesen Wunsch habe ich erfüllt und das war dann der mittlerweile 100.000 Stück in 12 Sprachen verkauft. Und dann haben sich aber die Wissenschaftler gemeldet und gesagt, das ist ja alles nicht fundiert. Und das heißt, ich habe dann die Quellen nachrecherchiert und bin in einer Fülle fündig geworden. Also den Aristoteles habe ich jetzt schon 2-mal erwähnt, aber ich habe Philosophen gelesen, die haben gesagt, von Aristoteles über Thomas von Aquin bis Adam Smith, der als der Gründungsvater der Volkswirtschaftslehre gilt, gab es einen Konsens über die Jahrtausende, muss man eigentlich sagen, lagen zwischen Aristoteles und Adam Smith 2 Jahrtausende, dass das Wirtschaften sowohl durch den übergeordneten Wert des Gemeinwohls geleitet als auch begrenzt werden muss. Das ist eigentlich die allersolideste wissenschaftliche und historische Legitimation des gemeinwohlökonomischen Ansatzes. Neben dem zweiten, dass ich keine Verfassung eines demokratischen Staates gefunden habe, das in der stehen würde, dass das übergeordnete Ziel des Wirtschaftens die Mehrung des Kapitals oder des Geldes sein sollte. Keinen einzigen Fall, sondern in allen Verfassungen, die etwas über das übergeordnete Ziel des Wirtschaftens aussagen, sagen sie, dass es das Gemeinwohl sein soll. Am deutlichsten die bayerische Verfassung. Die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl. Ein Zitat. Und diejenigen Verfassungen, die auch noch das Kapital in irgendeiner Form erwähnen, sagen, es ist ein Mittel, aber nicht der Zweck. Und damit habe ich zwei super solide Fundamente für die Gemeinwohlökonomie, sowohl aus der rechtlichen Tradition als auch aus der wissenschaftlichen und geistigen Tradition. Und deswegen hat das Buch jetzt ein paar Seiten mehr.
Trotzdem wird es gelesen und verkauft?
Immer besser sogar, ja.
Wie sieht denn der Alltag eines Christian Felber aus? Sie sind, glaube ich, sehr viel unterwegs in der ganzen Welt ein bisschen, um über diese Themen zu sprechen.
Ja, aber der Christian Felber möchte auch gut leben und der hat eigentlich vor allem das Tanzen im Kopf und im Körper. Und ein guter Tag beginnt mit einer Tanzstunde oder einer Yogastunde oder ich gehe schwimmen oder auf Bäume klettern und genieße ein bisschen die Verbindung mit der Natur. Und dann bleiben immer noch viele Tagesstunden für die Politik und für die geistige Arbeit. Ich habe jetzt meine Vorträge bewusst auf nur noch 80 in diesem Jahr begrenzt. Das ist für mich sehr wenig und ich erlebe mich damit als sehr frei, weil ich viele andere Aktivitäten, meine sogenannten Kraftquellen aufsuche. Also ich habe mich gefragt, was nährt mich, was gibt mir Energie? Und das sind mehr als 12 Kraftquellen, die ich da entdeckt habe. Und die habe ich in einem Kraftkreis angeordnet und mir selbst verordnet. Ich muss nicht jeden Tag zu jeder Quelle gehen, aber ich muss zu jeder Quelle zwischendurch mal gehen. Dann bleibe ich in Balance, dann habe ich meine Life-Balance, dann bleibe ich gesund und motiviert und auch entspannt und friedlich. Und es bleibt immer noch genug Zeit, um weitere Bücher zu schreiben, um die Bewegung voranzubringen und um neue Ideen international zu kommunizieren.
Das Tanzen, das hat mich beeindruckt in Ihrem Curriculum, dass Sie eigentlich nebenbei auch noch hauptberuflich Tänzer sind. Sie haben das jetzt gesagt, jeder Morgen eine Stunde zum Beispiel Tanzen oder Yoga. Was war denn zuerst da, das Tanzen, die Bewegung oder das Überlegen oder hat das sich immer gegenseitig ergänzt?
Also ich würde sagen, es war die Erkenntnis, dass wenn ich meine Grundbedürfnisse ignoriere und nicht ausreichend wahrnehme, dann neige ich zur Depression. Und das habe ich irgendwann Anfang meiner 20er Jahre erkannt und habe dann der Bewegung bewussten Raum gegeben. Und heute weiß ich, wenn ich am Vormittag tanze, dann geht es mir bis zum Mittag so gut, dass es mir bis zum Abend nicht mehr schlecht gehen kann. Und mittlerweile weiß ich gar nicht mehr, was depressiv ist.
Sie sind trotzdem sehr viel unterwegs und wenn man sich auch anschaut, die Internetpräsenz von Christian Felber und Sie sind in den sozialen Netzwerken auch aktiv oder teilen da auch zum Beispiel Gemeinwohlökonomie, die funktioniert, Bilanzen auch. Da steckt sehr viel Arbeit dahinter, die machen Sie wahrscheinlich nicht ganz alleine, weil das stelle ich mir relativ unmöglich vor. Das heißt, Sie haben investiert auch in eine Darstellung von dieser Idee, die Sie tragen und von sich selbst. Ist das dann nicht wieder ein Widerspruch zu dem, was Sie eigentlich sagen wollen? Sie verkaufen sich ganz gut.
Ich mache das, was ich für richtig halte und suche dafür die geeigneten Mittel. Der Zweck heiligt die Mittel nicht, sondern die Mittel müssen kohärent mit dem Zweck sein. In der Gemeinwohlökonomie arbeiten 3000 Menschen mit. Überwiegend ehrenamtlich, aber wir haben auch schon Dutzende von Arbeitsplätzen geschaffen. In Vereinen, aber auch in einer Genossenschaft für Gemeinwohl, einer Gemeinwohlstiftung, einer GmbH. Das Bankprojekt ist ja auch Teil, das ist diese Genossenschaft für Gemeinwohl. Da gibt es auch 20 Arbeitsplätze, die wir geschaffen haben. Ich bin ehrenamtlich im Aufsichtsrat der Genossenschaft für Gemeinwohl. Und um diese beiden Projekte ehrenamtlich meistern zu können und dann noch die Vortragstätigkeit weltweit wahrnehmen zu können. Dafür helfen mir zwei Festangestellte in meinem persönlichen Team und die drei ernähre ich mit meinen Vorträgen. Falls die dahinter liegen sollte, die Frage nach meinem persönlichen Vermögen. Ich habe weder ein Immobilien- noch ein Finanzvermögen. Ich habe nicht mal ein Sparbuch.
Aber weshalb nicht?
Weil ich genau das ausgebe, was ich persönlich einnehme. Das ist aber für mich auch nicht so übergeordnet wichtig, sondern das Tanzen ist nicht nur ein Antidepressivum für mich, sondern das ist eigentlich eine ganz tiefe Quelle der Lebensfreude und auch des Lebenssinns. Und dieses viele Tanzen, das bezeichne ich auch als radikale Bedürfnisorientierung. Und wenn mir die gelingt, diese radikale Bedürfnisorientierung, dann brauche ich praktisch nichts und bin mit ganz wenig der glücklichste Mensch. Und das heißt, ich weiß gar nicht, dass ich kein Finanz- oder Immobilienvermögen habe, weil ich es nicht brauche.
Das klingt nach sehr sorgenfrei.
Ja, also ich werde auch von meinen Freunden und Freundinnen und anderen Menschen als sehr heiter, ausbalanciert und humorvoll beschrieben. Und ich erlebe mich auch so, weil ich eben immer weiß, wo meine Energie- und Kraftquellen sind und ich den Kontakt nie verliere zu ihnen.
Aber dieses Wissen um Energie- und Kraftquellen, das klingt auch schon fast ein bisschen ätherisch an. Woher kommt das denn? Ist das übermittelt worden durch die Familie? Ist das in der Kultur, in der Sie aufgewachsen sind? War das da die Wichtigkeit, diese Naturverbundenheit?
Es kommt nicht über meinen Herkunftskontext, in dem ich sozialisiert wurde, wie das so schön heißt, sondern das war eine Glückserfahrung in meinem Fall. Ich bin in sehr schöner Natur aufgewachsen, im Salzburger Alpenvorland an einem See. Da bin ich im Sommer jeden Tag fischen gegangen. Das war aber nur vordergründig, was ich tat. Und eigentlich habe ich dort eine sehr, sehr tiefe Einheitserfahrung machen dürfen, die nicht nur das Einssein mit der Natur war, sondern ich würde sagen mit dem Kosmos. Und dort ist nicht nur mein Engagement für den Planeten entsprungen, sondern eben noch ein viel umfassenderes Engagement für das Gemeinwohl. Diese Erfahrungen haben mich sehr geprägt und die treiben mich seither seit über 30 Jahren an.
Das heißt, Sie planen auch eigentlich die Zukunft nicht so direkt?
Nein, im Tanzen sagen wir werden ganz aufmerksam. Und die Attention, also die Entspannung, in der wir aber die Wahrnehmung aufs Maximum schärfen, Wildheit ist der Zustand größtmöglicher Achtsamkeit, wird als Gegenteil von Intention. Dann sind wir angespannt und dann haben wir ein Ziel und dann landen wir in der Tretmühle. Aber wenn wir es als Wechselspiel verstehen, wenn wir immer so aufmerksam sind, dass wir dann die Impulse wahrnehmen, die von selbst kommen, die uns einfallen und prüfen, ob die für uns sinnvoll sind, dann kann ich mit diesen Impulsen in die Intention gehen, bis das Ziel erreicht, der Zweck erfüllt ist und dann falle ich zurück in die Entspannung und in die Aufmerksamkeit. Das habe ich sowohl vom Tanzen als auch aus dieser Einheitserfahrung mit der Natur gelernt.
Sie machen hauptsächlich zeitgenössischen Tanz?
Ich komme aus dem zeitgenössischen Tanz, das habe ich gelernt, aber ich habe so einige Passionen wie die Kontaktimprovisation oder das Partnering. Das praktiziere ich auch als Nebenerwerbstänzer oder die Kombination aus Akrobatik und Yoga. Und da durfte ich im vorigen Jahr sogar zum 60. Geburtstag des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses ein 12-minütiges Tanzakrobatikstück zeigen. Und die Wahl fiel auf die Gemeinwohlökonomie akrobatisch getanzt vor 400 geladenen Festgästen. Und das war ein sehr schöner Moment, weil ich diese Welt der Politik mit der Welt des Tanzes und des Lebensgenusses vereinen konnte.
Ich überlasse Ihnen das letzte Wort, Christian Felber.
Hört auf eure innere Stimme und vielleicht kommt dann das Gemeinwohl.
Vielen Dank für Ihre Zeit.
Danke, Sie ebenso.
Aber das war ein ganz interessantes Schlusswort. Wenn sich für den Christian Felber seine Ideen interessiert, soll sich auf der Internetseite von ihm, nämlich www.christian-felber.at, umgucken. Und Gespräch war Nathalie Bender, wie gesagt, beim österreichischen Autor Christian Felber.